Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Skotte, für die Einführung. Ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, dass Sie meinen Vortrag schon etwas vorwegnehmen mit den entscheidenden Stichpunkten. Ich bin schon etwas berührt und bewegt, das muss ich ehrlich sagen, eine ganze Reihe altbekannter Gesichter wiederzusehen, also Sie selbstverständlich, aber auch von den Jüngeren, Herrn Altmann und Herrn Sprick, den ich da ins Gesicht sehe, und auch anderen Senioren und Seniorinnen, die ich von der Vorlesung her noch kenne. Sie haben eben gehört, 1996 kam der Ruf nach Leipzig und 1997 bin ich dann gewechselt an diese Universität. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig. Ich war hier Dozent und in Leipzig konnte ich einen Lehrstuhl bekommen und da musste man dann gehen und den annehmen. Es war damals ein bewegender Abschied, insofern bin ich sehr dankbar für die Einladung, freue mich sehr, dass ich heute Abend zu einem klassischen Thema der Frühneuzeitgeschichte zu Ihnen reden kann. Wie gesagt, die 20 Jahre sind nicht ganz spurlos an einem vorbeigegangen, aber ich hoffe, dass ich Sie mit meiner Art zu reden und mit der Art und Weise, wie ich Kontexte hier analysiere und interpretiere, Sie zufriedenstellen kann. Eines möchte ich vorneweg noch sagen. Ich wurde also vorhin von der Chefin des Hauses sozusagen begrüßt und da hieß es, Sie kommen doch aus Hessen, nicht wahr? In der Tat, ich komme aus Hessen, aber ich komme eigentlich aus Nassau. Um es genau zu sagen, Limburg an der Lahn müsste Ihnen ein Begriff sein, auch Bischofssitz, Sitz einer Diözese und so weiter. Das ist meine Heimat. In Gießen habe ich studiert, in Marburg, in Mainz, war dann am Ende in Tübingen und fast 10 Jahre lang in Osnabrück, bevor ich dann nach Leipzig gewechselt bin. Heute nun, meine Damen und Herren, um zum Thema zu kommen, möchte ich als Anlass natürlich 500 Jahre Martin Luther, 500 Jahre Wittenberger Reformation als Ausgangspunkt nehmen und Ihnen etwas über die Reformation als historische Epoche in der deutschen Geschichte, eigentlich auch in der europäischen Geschichte, hier vortragen. Ich komme aus Mitteldeutschland, ich bin heute früh in Leipzig in den Zug eingestiegen und heute Nachmittag in Osnabrück gelandet. Und wenn Sie das Itinerar der Reformation vor Augen haben, so steht Ihnen natürlich Wittenberg als Keimzelle, als Urzelle vor Augen. Aber man muss auch Torgau noch nennen, man muss Eisleben nennen, man muss die Wartburg nennen. Also es sind eine ganze Reihe von mitteldeutschen Städten mit Doppel-C geschrieben, hier zu nennen, die das Itinerar ausmachen. Aber ich will jetzt keine Blumen nach Osnabrück tragen, aber auch Ihre Stadt hat ein bemerkenswertes Itinerar, was für die Reformation und Konfessionalisierungsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts eine Rolle spielt. Bitte denken Sie an die paritätische Kirchenstruktur hier mit St. Johann und der Domkathedrale auf der einen Seite und St. Marien und St. Katharinen auf der anderen Seite. Die Osnabrücker Parität ist sogar in den Artikeln des Westfälischen Friedens 1648 in dieser Friedensstadt festgehalten worden und das war einmalig in der Reformations- und Konfessionalisierungsgeschichte, die Alternativsukzession, die mit Osnabrück verbunden wird. Einmal ein Bischof aus dem Metropolitanbereich Köln, der hier dann in Osnabrück eingesetzt wurde. Oft war der Inhaber der Bischofswürde auch Bischof von Münster. Und zum anderen dann, wenn der Wechsel kam, ein nachgeborener Prinz aus dem Welfenhaus aus Hannover. Ernst August sei hier nur als kleines Beispiel für das 17. Jahrhundert genannt. Das heißt also, es gibt auch hier in der Stadt Zeugen der Reformation, nicht nur in Mitteldeutschland, in Wittenberg der Keimzelle. Ich möchte einige Punkte vorneweg Ihnen sagen, sozusagen thesenartig zugeschnitten, bevor wir dann einzelne Stationen des Reformationsbezugs durchgehen. Sehr wichtig ist, Ihnen vorneweg klarzumachen, dass die Reformation des 16. Jahrhunderts, ausgehend von den Wittenberger Theologen, nicht nur ein theologisches Ereignis war, sondern es war ein politisches Ereignis, es war ein allgemein historisches Ereignis, es war eingebettet in einen fundamentalen, wie wir sagen, Transformationsprozess am Beginn der Neuzeit, am Beginn des 16. Jahrhunderts, der den Weg vom Mittelalter in die frühe Neuzeit hinein markiert. Ein anderer Begriff, um den einfach mal zu nennen, neben dem Transformationsprozess, ist der Begriff Inkubationsprozess. Also es wird etwas werden, es ist eine Blütezeit da, es entwickelt sich etwas. Die Reformation, die wird in den Handbüchern, das wisst ihr noch, immer mit 1517, dem 31. Oktober verbunden. Aber es ist natürlich ein Werdeprozess, der sich hinzieht, wie gesagt, ein Inkubationsprozess, der wichtig ist. Und da lege ich immer Wert drauf, das habe ich auch in meinen Osnabrücker Vorlesungen vor über 20 Jahren gesagt, die Reformation stellt eine Modernisierungsschwelle im Prozess der Neuzeit dar, neben der Aufklärung. Das ist sozusagen die zweite Modernisierungsschwelle. Die Reformation und der Humanismus am Beginn, und das entwickelt sich dann weiter zur Aufklärung über die Französische Revolution hinweg in die säkulare Geschichte des 19. Jahrhunderts hinein. In den alten Handbüchern hieß das immer so blümerant, ja, der Herbst des Mittelalters wird abgelöst von der Morgenröte der Reformation. Das ist natürlich ein sehr protestantisches Diktum. Die Katholiken würden das etwas relativieren, aber es ist ein wahrer Kern dabei. Die Reformation war eine Aufbruchsgeschichte in der deutschen Geschichte insgesamt. Und die Traditionen aus der Reformationszeit wirken bis zum heutigen Tage sichtbar für alle nach, in Gestalt der evangelischen Landeskirchen, aber auch in Gestalt der evangelischen Bekenntnisschriften. Die wichtigste war die CA, die Confessio Augustana von 1530, die ja heute noch die, wenn Sie so wollen, die dogmatische Grundlage vieler evangelischer Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland ist. Was sind denn nun die Ursachen des Wandels gewesen? Das wäre im Grunde ein Thema für einen eigenen Vortrag. Ich will Ihnen hier nur ein paar Stichpunkte in konziser Weise nennen, damit Sie das einordnen können. Die Loslösung von Rom ist sehr wichtig, die eingeleitet wird von den Wittenberger Theologen, von Martin Luther als der Zentralfigur, aber von seinem Team, würde man etwas neudeutsch sagen, also seinen Mitstreitern, Melanchthon, Justus Jonas, Kaspar Grütziger, um ein paar Namen einfach mal zu nennen, die in Wittenberg eine große Rolle gespielt haben. Die Loslösung von Rom. Damit verbunden die Sprengung der universalen Papstkirche des Mittelalters oder anders ausgedrückt, die mittelalterlichen Traditionszusammenhänge werden gekappt, die werden gestört, indem eigene neue Konfessionskirchen protestantischer Couleur heranwachsen, entstehen und in Deutschland dann sozusagen die konfessionelle Struktur bestimmen. Der Zerfall der mittelalterlichen Einheit von Sacerdotium auf der einen Seite und Imperium auf der anderen Seite, auf Deutsch übersetzt, der Zerfall von Papstkirche und dem Kaiserreich als den Stützen der damaligen Herrschaftsordnung im Mittelalter, das ist ein Kennzeichen der Entwicklung, welches sich verbindet mit dem Autoritätsverfall des Papstes in Rom, der sukzessive Platz greift, soweit die Reformation in Wittenberg, in Zürich, in Genf im Laufe des 16. Jahrhunderts sich entfaltet und ausbreitet. Also die Etablierung der evangelischen Kirchenorganisation rückt sozusagen den Einfluss der Papstkirche etwas in den Hintergrund. Die katholische, die altgläubige Kirche wehrt sich, Stichpunkt Tridentinisches Konzil, ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Die Etablierung der neuen evangelischen Kirchenorganisation, die ist dezentral, im Gegensatz zur universalen Papstkirche. Die ist territorial verankert und sie ist städtisch, also urban verankert. Wenn Sie an die großen Reichsstädte in Süddeutschland denken, die ja fast alle evangelisch geworden sind, von Nürnberg über Ulm, Augsburg natürlich bis hin nach Straßburg. Das ist damit gemeint, dezentral, territorial und städtisch bzw. reichsstädtisch. Die Herausbildung der Konfessionskirchen wirkt also als gestaltendes Moment im 16. Jahrhundert und bedeutet eine Herausforderung für die römische Kirche. Und diese Herausforderung wird angenommen, relativ spät, aber immerhin mit den drei großen Perioden des Trienter Konzils, was erst 1563 dann zum Abschluss kommt. Kurzum, meine Damen und Herren, als Vorspiel meines Vortrages, 1517, wir feiern es, 500 Jahre 2017, 1517 ist in der Tat ein Datum einer Zeitenwende oder anders ausgedrückt einer Epochenscheide, aber es ist nicht nur die Reformation der Kirche hier zu analysieren, sondern auch die Reformation der Bildung in der damaligen Zeit, der Schulen in der damaligen Zeit, der Universitäten in der damaligen Zeit. Warum? Es war Philipp Melanchthon, der große Mitstreiter Martin Luthers in Wittenberg, der an der Seite Luthers die sogenannte humanistische Bildungsreform ins Werk rief. Humanistische Bildungsreform, die eng mit der Reformation, dem evangelischen Geschehen verbunden war in der damaligen Zeit, meint den antiken Bezug. Also die hat durchaus einen säkularistischen Grundzug, den antiken Bezug, die Wiederentdeckung der Antike, den Buchdruck, den Gänsfleisch, also Gutenberg schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Gang gesetzt hatte. Die Printmedien spielen eine große Rolle. Die Reformation wäre in ihrer Kommunikation überhaupt nicht denkbar, wenn es nicht diese Flugblätter, die Flugschriften und die Postillen in der damaligen Zeit gegeben hätte. Und, meine Damen und Herren, das ist etwas schwer historisch quellenmäßig zu fassen, das Lebensgefühl der Humanisten spielt ebenfalls eine große Rolle. Die Literati, der Schriftkundigen, die Gebildeten, also es ist ein Elitenproblem der Humanismus, die Gebildeten kommunizieren ganz anders, nicht nur theologische Inhalte spielen eine Rolle, sondern auch säkulare Inhalte spielen plötzlich eine Rolle und das prägt natürlich die Mentalität, das prägt die Kultur in der damaligen Zeit. Es gab ja mal die These, ohne Humanismus keine Reformation, von dem berühmten Göttinger Kirchenhistoriker Bernd Möller, damals verfasst, damals heißt vor über 50 Jahren. Und diese These spielt nach wie vor eine große Rolle, weil sie ihre Gültigkeit nie verloren hat. Humanismus und Reformation bilden eine enge Symbiose und waren sozusagen ein Schrittmacher dessen, was wir heute Reformation nennen, über die evangelische Bewegung hinweg, hin zur Institutionalisierung der Reformation. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen jetzt in einzelnen Stationen den Vollzug der Reformation in Deutschland schildern, von 1517 ausgehend, sehr konzentriert die ersten Jahre, da ist viel geschehen, bis hin zur Anerkennung des Luthertums, und zwar zur juristischen Anerkennung, der reichsrechtlichen Anerkennung des Luthertums im Augsburger Religionsfrieden 1555. Das ist sozusagen das Programm, was hier in Stichpunkten vor mir liegt, was ich Ihnen überbringen will. Also betrachten Sie diese beiden Eckdaten 1517 und 1555 als Zäsurdaten der Geschichte. Es gab aber auch damals schon, vor der eigentlichen Reformation, Kirchenkritik. Herr Buskotte hat das ja in seiner Einleitung gesagt, Wycliffe war, glaube ich, genannt und Hus war genannt. Natürlich spielt spielen die alle eine Rolle, besonders Jan Hus und die Hussitenkriege im 15. Jahrhundert. Da war ja Luther jemand, der beispielsweise im Leipziger Religionsgespräch in der Disputation 1519 auf Jan Hus verwiesen hat, was seinen Landesherrn, den Herzog Georg den Bärtigen, der katholisch geblieben ist bis zum Ende seiner Lebenszeit, sehr verärgert hat. Also Jan Hus, das Konstanzer Konzil spielt eine Rolle. Auch da ist schon Kritik geübt worden. Die berühmte Formel Reformatio in capite et membris, also die Reformation an Haupt und Gliedern, ist von den Kardinälen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 1414 bis 1418 war das ja der Fall, diskutiert worden. Also es ist nicht so, dass erst Luther sozusagen das kritische Moment zum Gegenstand der Disputationen gemacht hat. Es gab den Humanistenpapst Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II. War das im 15. Jahrhundert, der eine große Rolle als Reformer, als Reformpapst gespielt hat, ein Humanist auf dem Papstthron. Aber es gab natürlich auch das Gegenteil, das muss man dazu sagen, im Renaissance-Papsttum insbesondere die Vertreter der Borgia-Dynastie, Alexander VI. Sei da nur als Beispiel genannt, der Anlass zur Kritik gegeben hat, insbesondere dann auch Anlass der Kritik bei Martin Luther war, der ja eine Zeit lang in Rom gewesen ist, bevor er Professor in Wittenberg geworden ist. Die Initialzündung war in der Tat das Auftreten Luthers 1517. Wo kam der Mann her? Sie wissen das von den Medien aktuell, weil Luther groß gefeiert wird mit seiner Wittenberger Reformation. Er ist in Eisleben geboren. Wichtiger für uns ist der Tatbestand, dass er in Erfurt studiert hat an der Universität. Erfurt ist mithin eine der ältesten Universitäten in Deutschland, eine Gründung des 14. Jahrhunderts. Nur Prag, was dem damaligen Reich angehört hat, ist älter als Erfurt und die Wiener Universität. Und kurz vorher ist die Kölner und die Heidelberger Universität gegründet worden. In diesem Kontext gehört Erfurt. Erfurt ist die älteste Universität in Mitteldeutschland gewesen, älter als Leipzig und natürlich älter als Wittenberg, was ja erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegründet wurde als Universität. Er war Augustiner Eremitenmönch in Erfurt, hat dort studiert und ist 1512 dann an die junge, neu gegründete Universität in Wittenberg gewechselt, heute würde man sagen an eine Reformuniversität, die das damals war, die war gerade 10 Jahre alt, also eine Universität, die sich noch entfalten musste, die ihr Programm noch entwickeln musste. Dort ist er 1512 als Doktor der Theologie angetreten, als Professor für die Bibelauslegung. Es gibt ja berühmte Kommentare von Luther aus den 1540er und 50er Jahren, 15er Jahren, wo er diese Fähigkeit der Bibelauslegung unter Beweis gestellt hat. Bis 1517 ist sozusagen seine empirische, seine wissenschaftliche Tätigkeit an der Wittenberger Universität zu sehen. Er hat sich mit der Gerechtigkeit Gottes auseinandergesetzt und diese Gerechtigkeit nicht mehr als eine Strafgerechtigkeit, sondern als eine Gnadengerechtigkeit interpretiert. Das war damals etwas ganz Neues im Kontext der Theologie und der Bibelauslegung, was Luther dort geboten hat. Damit sind im Grunde fundamentale Vorstellungen der mittelalterlichen, altgläubigen oder römischen Theologie erschüttert worden, zumindest in Frage gestellt worden, wobei Sie allerdings wissen müssen, in dieser Phase 1512 bis 1517, eigentlich bis 1520/21, war Luther immer dabei, die Kirche zu reformieren. Er wollte keine andere, keine neue Kirche, sondern eine Renovation der alten Kirche. Das war ja sein Programm in diesen konzentrierten Jahren, Anfangsjahren der Reformation. Und da ist er reichlich missverstanden worden, nicht nur von Kardinal Albrecht von Brandenburg, der in der Nachbarschaft in Halle saß, sondern auch von den römischen Kurialen, den Kurienkardinälen und den Theologen, die um den Papst herum in Rom eine große Rolle gespielt haben. Der Streit Luthers mit den anderen Theologen anderer Universitäten vor 1517 und auch unmittelbar nach 1517 wurde als ein Streit zwischen theologischen Schulrichtungen verstanden. Die gibt es ja heute noch in der Theologie, in der evangelischen Theologie können Sie das gerade mit Blick auf das Jubiläum in Wittenberg ja sehr oft in der Zeitung nachvollziehen. So wurde das verstanden. Der Donnerschlag kam dann 1517 in der Tat mit der Publikation der 95 Thesen, der Ablasskritik, insbesondere an Johann Tetzel, einem Leipziger Dominikanermönch, der als Ablassprediger durch die mitteldeutsche Region gereist ist und offenbar ein großer Redner vor dem Herrn war und viel Eindruck geschunden hat, jedenfalls wurde das als eine fiskalistische Methode betrachtet von den Gegnern der Ablasspredigter. Das hätte nichts mehr mit Gottes Werk zu tun, sondern es ging darum, Geld- und Herrschaftsinteressen der Amtskirche zu befriedigen. Es war also ein Hin und ein Her, eine aufgewühlte Situation, in der 1517 am 31. Oktober, wie Sie wissen, am Allerheiligenstift der Schlosskapelle in Wittenberg, Luther dann die Thesen, angeschlagen hat, das ist die Frage. Selbst evangelische Kirchenhistoriker stellen das inzwischen in Frage. Wollen wir uns doch einigen darauf, sie sind publiziert worden. Sie sind ja real da gewesen, die Thesen, die 95. Sie sind publiziert worden, und zwar zunächst auf Latein, dann wurden sie übersetzt. Und das heißt im Klartext, es war zunächst ein Elitenproblem. Wer konnte Latein? Das waren die Humanisten, das waren die Schriftgelehrten. Bis der gemeine Mann von der Kanzel herab erfahren hat, was hier eigentlich gemeint ist, was gewollt ist und was die Inhalte der 95 Thesen sind, hat es eine Zeit lang gedauert. Jedenfalls hat aber die Publikation der Thesen großes Aufsehen erregt in Universitätskreisen und Humanistenkreisen. Und kam, und das war entscheidend, eine Debatte in Gang. Es wurde hin und her diskutiert und gestritten. Insbesondere hat Luther die Thesen dem benachbarten Kardinal Albrecht von Brandenburg, der übrigens ja auch Erzbischof von Mainz war und damit Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, also ein Mann, der politische, säkulare Funktionen und geistliche Funktionen innehatte, der wurde mit den Thesen konfrontiert und hat, das muss man leider sagen, auch aus römischer und katholischer Sicht die Zeichen der Zeit nicht so recht erkannt. Er hat sich zwar auseinandergesetzt mit den Thesen, aber die Schärfe und die Tragweite, die Wirkung vor allen Dingen nicht erfasst, sodass sich der Geist dieser 95 Ablassthesen weiter verbreiten konnte. Der Dominikanerorden in Rom, wenn Sie so wollen, der konkurrierende Orden mit den Augustiner-Eremiten, hat dann einen Prozess, einen sogenannten Ketzerprozess, gegen Luther in Gang gesetzt. Luther wurde also der Häresie angeklagt in Rom. Das hat sich immer mehr verdichtet, bis hin zum päpstlichen Bann, der dann bald kam, zur kaiserlichen Acht, die dann spätestens auf dem Wormser Reichstag 1521 dazu kam. Sie sehen also schon an den Jahreszahlen, wie dicht gestaffelt das alles war, von 1517 bis 1521. Es gab noch Religionsgespräche in Heidelberg am Rande des Augsburger Reichstages mit Cajetan, dem Kardinallegaten. Luther blieb standhaft Er hat nicht widerrufen, er blieb bei seinen Thesen bzw. bei seinen theologischen Einsichten und damit wurde immer gewisser, dass es zu einer Konfrontation kommen musste mit der Amtskirche, der katholischen Amtskirche und die trat dann auch sehr bald in Gestalt neuer Auseinandersetzungen in Kraft. Gleichzeitig zu den Vorgängen in Wittenberg muss man festhalten, dass in der Schweiz ein Mann auftrat und die Reformation propagiert hat, nämlich Ulrich Zwingli. In Zürich, Luther in Wittenberg, der Zwingli in Zürich. Zwingli war ein reformerischer Humanist, beeinflusst übrigens von Erasmus von Rotterdam, der ja in der Nachbarstadt in Basel gewirkt hat in der Eidgenossenschaft. Er hat Anregungen Luthers aufgenommen, Zwingli, aber dennoch eine eigenständige Form der Reformation in der großen Stadtgemeinde von Zürich durchgesetzt, wo vor allen Dingen die Betonung der Gemeinde eine Rolle spielte, also das gemeindliche Leben, das Gemeindeprinzip, was ja später in der Nachfolge, wenn Sie so wollen, von Zwingli Calvin in Genf dann wieder aufgegriffen hat und sogar noch verdichtet hat und verstärkt hat. Also die Schweiz muss im Blick behalten werden mit ihrer reformatorischen Tradition, die parallel lief zu der Mitteldeutsch-Wittenberger Tradition. Und es trat noch etwas ein, was betont werden muss und für den Verlauf der Durchsetzung der Reformation in Deutschland sehr wichtig war, der Tod des Kaisers. Kaiser Maximilian I. starb zu Beginn des Jahres 1519. Es sollte wieder ein Habsburger gewählt worden, es gab da große Auseinandersetzungen, ich verkürze das jetzt etwas, sein Enkel wurde gewählt, Karl V., der sogenannte spanische Kaiser, er war ja schon König von Spanien, als er hier zum römisch-deutschen König und damit zum Kaiser gewählt und gekürt wurde. Wichtiger aber war die Aussage, oder ist die Aussage, Karl V. wurde gewählt, 1519, 1521 kam es dann zu dem berühmten Wormser Reichstag und dann war das Reichsoberhaupt, der Kaiser, bis 1530 außerhalb des Landes, außerhalb des Reiches, er war in den Niederlanden, er war in Spanien, er war in kriegerische Verwicklungen in Oberitalien verwickelt. Damit hatten die Reichsstände, also die Protagonisten, wenn Sie so wollen, der Reformation, die sich dem evangelischen Bekenntnis zugewandt haben, Handlungsräume, Spielräume im Reich, es gab keine Gegenwehr, also im Sinne von Checks and Balances, keine Gegenkraft mehr, weil der Kaiser in den 1520er Jahren außer Reich war. Das war strukturell betrachtet sehr wichtig und erklärt sehr vieles, was in den weichenstellenden 1520er Jahren in Deutschland dann passiert ist im Einzelnen. Ich hatte eben schon kurz die Leipziger Disputation 1519 erwähnt zwischen Johannes Eck, dem Ingolstädter Theologieprofessor auf der katholischen Seite und Karlstadt vor allen Dingen und dann Luther auf der evangelisch werdenden Seite, die waren noch nicht evangelisch, sondern es war wie gesagt ein Prozess des evangelisch Werdens, die haben in Leipzig gestritten und festgestellt, dass nicht nur der Papst, sondern auch Konzile irrtumsfähig seien. Das wurde auch als unerhörten Vorgang betrachtet. Der Landesherr Herzog Georg war anwesend. Er hatte die Disputation mehr oder weniger abgebrochen, beziehungsweise zu einem Ende geführt, zumal auch Jan Hus und die Hussiten da eine Rolle spielten. Es war also eine scharfe Reaktion. Es entstand eine Eskalation der Stimmungslage, der Situation, der Auseinandersetzung, denn wenig später, im Jahre 1520, hat Martin Luther demonstrativ in Wittenberg die Bannandrohungsbulle des Papstes verbrannt vor dem Elstertor. Ein bekannter Tübinger Theologe, Heiko Augustinus Obermann, hat das mal etwas salopp als Happening am Elstertor in Wittenberg beschrieben, aber das hat sich mir gut eingeprägt, diese Formel. Also das Verbrennen der Bannandrohungsbulle war ein ungeheurer Akt. Es war im Grunde, wenn Sie so wollen, ostentativ der Bruch mit Rom, den Luther da Ende, es war glaube ich im Dezember, am 10. Dezember 1520 in Wittenberg dann vollzogen hat. Er war nicht bereit zu widerrufen. Rom hat von den 95 Thesen 41 der Ketzerei bezichtigt, also fast die Hälfte. Und das war also, wie gesagt, eine Zäsur, ein Bruch in dem Reformationsgeschehen, der, wenn Sie so wollen, 1521 auf dem Wormser Reichstag dann einer großen, einer breiten, interessierten Öffentlichkeit auf andere Art und Weise dargestellt wurde. Sie müssen bedenken, der Reichstag, der renoviert worden war, seit 1495 gab es Reformgesetze, die den Reichstag renoviert haben. Der Reichstag bildete das oberste Forum der Reichsstände im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Also ich will jetzt keine schiefen Anachronismen bilden, das war so eine Art Bundestag, der Reichstag, wo die Stände des Reiches vertreten waren, die Kurfürsten als Prominentesten, dann die große Fürstenkurie und als dritte Kurie die Reichsstädtekurie. Dort war das Reich versammelt, die Großen des Reiches versammelt und dort war, meine Damen und Herren, für Öffentlichkeit gesorgt. Und das war für den weiteren Verlauf der Reformation nicht unwichtig. Luther wurde bestellt, er sollte sich rechtfertigen vor Kaiser und Reich, also der junge Karl der Fünfte, der gerade frisch gekürte König und Kaiser war anwesend, der ist 1500 geboren, also war er gerade 21 Jahre alt, Sie müssen sich auch diese Altersdimension mal klar machen, Luther war wesentlich älter, 1483 geboren in Eisleben, also da kamen zwei Welten zusammen, nicht nur in der Theologie und in der Politik, sondern sozusagen auch in der Lebenserfahrung, in der Lebensauffassung. Und Sie wissen alle, das berühmte Wormser Edikt, was am Ende der Auseinandersetzung zwischen Karl dem V. und Luther 1521 dann erlassen wurde, setzte Luther, wenn Sie so wollen, in Acht und Bann. Da wurde sozusagen der römische Bann noch mit einbezogen, aber die kaiserliche Acht vollzogen. Wer seiner habhaft wird, soll ihn abliefern und wer der Schriften habhaft wird, soll auch die lutherischen Schriften abgeben, soll sie verbrennen, soll sie vernichten. Also das war, wenn Sie so wollen, ein Edikt, ein Vernichtungsedikt gegen die Person Luthers gerichtet und gegen die Schriften Luthers berichtet. Er hat sich geweigert, seine Theologie, seine Glaubenssätze, seine Thesen zu widerrufen. Er musste geschützt werden von seinem Landesherr, das war kein geringerer als Kurfürst Friedrich der Weise, Kurfürst, also ein präeminenter Fürst im Heiligen Römischen Reich, der in Wittenberg saß und zeitweise auch in Torgau an der Elbe saß. Der hat ihn geschützt und hat ihn auf die Wartburg dann gebracht, wo er als Junker Jörg dann gelebt hat. Und auf der Wartburg hat er eine welthistorische Tat vollbracht. Er hat nämlich das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Also als Medium diente ihm schon die Übersetzung des Erasmus, das war sehr wichtig, und die lateinische Vulgata spielte eine große Rolle. Also die Bibelübersetzung, die man ja in der Schule schon als Großtat genannt bekommt, was Luther alles bewirkt hat auf der Wartburg, da spielt in der Tat im Jahre 1521 eine Rolle. Es war nicht nur die Übersetzung als solche, Denn Luther hat auch für die Konsolidierung, für die Erneuerung der deutschen Sprache philologisch sehr viel erreicht. Also das ist jetzt kein Leipziger Lokalpatriotismus, wenn ich Ihnen sage, dass die Meißner Kanzleisprache da die entscheidende Norm war für diese Sprachentwicklung 1521. Die Philologen, die Altgermanisten sind ganz stolz, wenn sie unter diesem Aspekt Luthertexte kontextualisieren, interpretieren, kommentieren, edieren, also jedenfalls mit diesen Texten arbeiten. Die Sprachkompetenz dieses Mannes, Martin Luther, muss hier hervorgehoben werden. Und das war eine Tat, die er, wenn Sie so wollen, in der Verbannung verbracht hat, im Versteck der Wartburg 1521. Die weiteren Jahre, die sogenannten frühen 1520er Jahre, die wir auch als evangelische Bewegung bezeichnen, also die eigentliche Reformation, die beginnt ja, was die Institutionalisierung angeht, erst nach 1525, nach dem Bauernkrieg. Also das spielt hier in den 1520er Jahren eine Rolle. Ich will Ihnen nur eines kurz zusammenfassend sagen. Die weiteren 1520er Jahre waren geprägt von Krisenphänomenen. Es gab also eine latente evangelische Bewegung, vor allen Dingen in den Städten, wo Prediger aufgetreten sind, die berühmten Martinianer, also Martin von Martin Luther abgeleitet, die Martinianer, die in meiner Heimat beispielsweise in Hessen, in Kassel, da spielt das eine große Rolle, aufgetreten sind, aber auch in anderen Städten und das Evangelium neu gepredigt haben. Das war ein Phänomen, was vor allen Dingen in den Städten gegriffen hat und natürlich Diskussionen über Luther, über Wittenberg und die neue Theologie ausgelöst hat, aber es spielen auch die sozialen, die politischen Unruhen, die gesellschaftlichen Krisenphänomene eine große Rolle. Die Ritterfehde beispielsweise, Stichpunkt Franz von Sittingen oder Ulrich von Hutten, der das Ganze dann literarisch begleitet hat. Es war ein Krisenphänomen par excellence in den 1520er Jahren. Oder der große deutsche Bauernkrieg von 1525, der Aufstand der Bauern mit dem Höhepunkt der Auseinandersetzung in Thüringen, bei Frankenhausen, bei Heltrungen, wo dann auch Münzer eine große Rolle gespielt hat, der ganz andere Ansichten als Martin Luther vertreten hat. Diese sozialen Unruhen haben im Endeffekt dazu geführt, dass die Macht, die Stellung oder die Rolle der Fürsten im Reich gestärkt wurde. Warum war das so? Einfache Erklärung ist diese: Die Fürsten haben sich in Koalitionen zusammengeschlossen, sie sind gegen die Ritter, also gegen den niederen Adel vorgegangen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben sie auch die Bauernunruhen niedergeschlagen. Es war ja eine Koalition der Fürstenheere, die bei Frankenhausen in Thüringen aufgetreten sind und die Bauern, den Bauernaufstand niedergeschlagen haben. Also die Fürsten gingen am Ende als Sieger, als Gewinner der Auseinandersetzung hervor. Luther hat das frühzeitig erkannt, hat seine Position etwas gewechselt. Er war ja anfangs an der Seite der Bauern. Am Ende, als er gesehen hat, dass sein Freiheitsverständnis missverstanden wurde, stand er auf der Seite der Fürsten. Und das wiederum hatte zur Folge, nach der Niederschlagung der Unruhen wurde die Reformation an der Seite und mit Hilfe der Fürsten dann durchgesetzt. Ende 1525 und insbesondere 1526 wurde dann die Reformation in den Kernländern des Luthertums durchgesetzt, aber ich möchte nicht verschweigen hier, das erste Land war nicht Kursachsen oder nicht Hessen, wo die Reformation Platz griff, sondern das war der säkularisierte Deutsch-Ordensstaat an der Ostsee, also das Herzogtum Preußen mit Königsberg an als der Kapitale. Dort hat sich die Reformation in einem ersten Territorium durchgesetzt, aber das Herzogtum Preußen war kein Territorium des Heiligen Römischen Reiches, es war immer exempt. Also außerhalb des Reiches hat es eine gewisse Autonomie und so weiter wahrgenommen. Aber dort haben insbesondere die Nürnberger Theologen, Osiander spielt da eine große Rolle, die Reformation durchgesetzt. Kurz darauf dann natürlich in dem Land Luthers, im ernestinischen Sachsen, im Kurfürstentum Sachsen, Wittenberg und Torgau waren da die beiden urbanen Residenzzentren, wo die Reformation dann Platz griff. Aber auch in meiner Heimat, in der Landgrafschaft Hessen mit Philipp dem Großmütigen, da hat sich die Reformation sehr schnell durchgesetzt. Ebenso in Braunschweig-Lüneburg, Herzog Ernst von Braunschweig-Celle spielt da eine sehr große Rolle. Und was immer vergessen wird, in Mecklenburg hat sich die Reformation sehr bald durchgesetzt. Also Kernländer des Luthertums sind in Mitteldeutschland und in Norddeutschland vor allen Dingen zu sehen. Das wichtigste lutherische Territorium im Süden Deutschlands, im Süden des Reiches, ist erst in den 1530er Jahren lutherisch geworden. Das Herzogtum Württemberg mit Stuttgart und mit Tübingen als der Hauptresidenz und der Nebenresidenz. Ganz kurzer Blick auf den Modellstaat Sachsen, also Modellstaat im Blick auf die Reformation gesehen, 1526-27. Wie setzt sich die Reformation in einem Territorium durch? Also man kann ja nicht einfach, etwas salopp gesagt, wie Herr Trump vorgehen, ein Dekret unterzeichnen, damit wird die Reformation dann eingeführt. Das war ein diffiziler, schwieriger Prozess, und zwar sind dort Visitationskommissionen gebildet worden aus Theologen, aus Juristen, aus fürstlichen Beamten, also eine gemischte Kommission, die über das Land gezogen ist, durch die Städte, buchstäblich auch über die Dörfer, durch die Dörfer gezogen ist und eine Bestandsaufnahme gemacht hat. Die Schul- und die Kirchenvisitationen, die stehen am Anfang der Durchsetzung des Vollzugs der Reformation. Dort ist beispielsweise der Lebenswandel der Priester, der Kleriker überhaupt geprüft worden. Dort hat man wirklich schlimme Dinge entdeckt, die in den sogenannten Visitationsprotokollen der damaligen Zeit dann festgehalten worden sind, also von Konkubinatsdingen angefangen bis hin zu monetären finanziellen Fehlverhalten. Also all das kann man in diesen Editionsprotokollen nachlesen. Am Anfang steht dieses Visitationsmodell mit seinen Instrumenten. So hat man angefangen, so sukzessive die Reformation dann durchzusetzen. Das war die Folge der Entstehung des evangelischen Landeskirchentums. Also das hat sich über ein, zwei Generationen hingezogen, was ich Ihnen hier sage. In Kursachsen sehr bald, in Hessen auch sehr bald, aber es gab Länder, die erst in den 1550er oder 60er Jahren relativ spät dann am Ende dieses Prozesses evangelisch geworden sind. In Hessen gab es eine Besonderheit. Philipp der Großmütige, der junge Landesherr, 1504 geboren, war also, als die Reformation ausbrach, gerade mal so 10, 11, 12 Jahre alt und hat sich da hineingearbeitet. In Hessen gab es die Besonderheit, dass Philipp der Großmütige eine Universität gegründet hat, mit dem Anspruch, er resortiert und bildet da aus die eigenen Theologen, die eigenen Juristen, die eigenen Pädagogen, die eigenen Staatsbeamten und so weiter und wird autonom. Es wird ja immer gesagt, Wittenberg sei die erste evangelische Universität, aber die erste territorial verankerte reformatorische Universität ist die Philipps-Universität in Marburg, die heute noch den Namen ihres Gründers trägt, Philipp der Großmütige. Natürlich haben die auf Wittenberg geschaut. Wittenberg, da saßen die Autoritäten, Luther und Melanchthon, und die haben sozusagen den Ton angegeben. Was waren vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, die Grundpfeiler des evangelischen Kirchenwesens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, ausgehend von diesen weichenstellenden 1520er Jahren? Der Grundpfeiler war zunächst einmal die Etablierung der landesfürstlichen Gewalt, sozusagen der Monopolisierung der Gewalt in der Hand der Fürsten, in der Hand der Landesherren. Da spielt übrigens die Säkularisierung der Klöster und der Stifte eine große Rolle, denn damit haben die Landesherren sehr viel ökonomisches Potenzial in die Hand bekommen, denn die Klöster hatten Landbesitz, hatten Grundbesitz, hatten schlicht und einfach Hausbesitz, der überführt wurde in weltliches Gemeineigentum, dann natürlich wiederverwandt wurde, in vielen Fällen ad pias causas, zu frommen Zwecken, weil Schulen gegründet wurden, Hospitäler gegründet wurden, also die Daseinsfürsorge und die Armenfürsorge ausgestattet wurde. Die landesfürstliche Gewalt spielt eine große Rolle. Und dann, zweitens, meine Damen und Herren, die neue evangelische Pfarrgeistlichkeit. Also denken Sie nur an den schlichten Befund, dass die zölibatäre Praxis durch die Heirat Luthers mit Katharina von Bora 1525 mitten im Bauernkriegsjahr ja aufgelöst wurde, dass die evangelischen Geistlichen die Pfarrer dann geheiratet haben, Familiendynastien der Gelehrten, der Pfarrer, der Universitätsprofessoren gebildet haben. Das entsteht da alles ganz allmählich und prägt im Grunde das 17. und 18. bis weit in das 19. Jahrhundert hinein den deutschen Protestantismus. Also die neue Pfarrgeistlichkeit spielt eine große Rolle. Und, meine Damen und Herren, ich sagte es eingangs schon, das renovierte neue evangelische Schul- und Universitätswesen spielt eine große Rolle. Die humanistische Bildungsreform, Philipp Melanchthon, hat ja eine ganz andere Ausbildung, curricular, herbeigeführt. Die Rhetorik stand im Mittelpunkt. Das Sprachenstudium stand im Mittelpunkt. Damit die Leute die Heilige Schrift auch lesen konnten, mussten sie ein bisschen Latein, ein bisschen Griechisch und die Gelehrten sogar ein bisschen Hebräisch können, um mit diesen Sprachen dann umzugehen. Also das Schul- und Universitätswesen spielt eine Rolle. Und viertens, meine Damen und Herren, in welcher Gestalt kulminiert das alles? Für welche Herausbildung ist das alles gut? Für die Interessen des werdenden frühmodernen Territorialstaates. Der frühmoderne Territorialstaat, aus dem Mittelalter kommend, mit den Dynastien an der Spitze, der erfährt durch die Reformation, durch die Verbindung mit der Reformation, also von evangelischer Kirche und dynastischem Fürstentum, eine neue Qualität, eine neue Dynamik, und diesen Aspekt sollten wir ganz besonders im Auge behalten, und das wird mit einem Namen verbunden. Natürlich hat Martin Luther die berühmte Adelsschrift 1520 verfasst, in deren Mittelpunkt ja das Postulat steht, Schulen zu gründen, um Jungen und Mädchen auszubilden, aber es war Philipp Melanchthon dann in der Folge, der große Schulreformator, der Universitätsreformator, der Humanist als evangelischer Theologe, der das Schulwesen im evangelischen Deutschland ganz entscheidend ausgebildet hat. Die Jesuiten haben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich dann angelehnt an vieles, was Melanchthon in der ersten Hälfte schon durchgesetzt hat. Die Ratio Studiorum 1599, meine Damen und Herren, am Ende des 16. Jahrhunderts war ja dann die wichtige altgläubige katholische Studienanleitungsschrift, mit der dann auch altgläubige Universitäten und Schulen in der Folge renoviert wurden. Also Reformation immer auch als Bildungsreformation im Auge behalten. Schulen und Universitäten spielen dort eine große Rolle. Das war jetzt die Ebene der Territorien, wo sich die Reformation durchgesetzt hat. Die einzelnen Stationen habe ich Ihnen ja genannt. Wir müssen einen kleinen Augenblick die Ebene der Reichstage noch einmal betreten. 1521, der Wormser Reichstag, den habe ich Ihnen ja in aller Kürze vorgestellt. Aber es gibt jetzt am Ende der 1520er Jahre zwei sehr wichtige Reichstage, die prägend waren für den weiteren Verlauf in der Reformation, nämlich der Speyerer Reichstag von 1521. 1529. Dort hat Ferdinand, der jüngere Bruder des Kaisers, versucht, das Worms'er Edikt weiter durchzudrücken, weiter zu verschärfen. Und die evangelischen Stände haben eine Protestatio eingereicht und haben sich gewehrt dagegen. Und seit dieser Zeit, seit 1529, werden die evangelischen Protestanten dann auch genannt, ausgehend von der Protestatio, also einer wirklichen gut verfassten Klageschrift gegen Ferdinand, letztlich gegen den Kaiser, wo sie sich gewehrt haben gegen die erneute Anwendung und Durchsetzung des Wormser Ediktes. Und der wirklich berühmte Reichstag war dann 1530 der Reichstag von Augsburg, wo die CA, also die Bekenntnisschrift des Luthertums, die Confessio Augustana, also CA nach den lateinischen Anfangslettern, die CA dem Kaiser präsentiert wurde auf dem Reichstag. Der Kaiser hat sich das angeschaut. Es kam dort zu einer unversöhnlichen konfessionellen Konfrontation. Kaiser Karl V., der nach 9 Jahren wieder ins Reich zurückgekehrt war, hat die Confessio, die ja durchaus versöhnliche Töne hatte, das muss man sagen, zurückgewiesen, hat damit zur Verhärtung der Situation beigetragen. Es entstand übrigens in Augsburg in diesen Tagen des Reichstags eine unübersichtliche Situation, denn es kamen neben der CA noch andere Bekenntnisschriften, die dem Kaiser präsentiert wurden, also beispielsweise die katholische Gegenschrift, die Confutatio, die 1530 eingereicht wurden, verfasst von dem berühmten Johannes Eck, den ich eben schon einmal nannte, und von Johannes Cochleus, der eine große Rolle damals gespielt hat, auch als Humanist am Dresdner Hof. Die Tetrapolitana war ein drittes Bekenntnis. Die Tetrapolitana war das Bekenntnis der oberdeutschen Reichsstädte, also ein urbanes Bekenntnis. Straßburg, Konstanz, Lindau und Memmingen seien da ihnen genannt als die wichtigen Reichsstädte, die da eine Rolle spielten. Und last but not least spielt Zwingli aus der Schweiz, aus Zürich, eine große Rolle. Auch er hat 1530 eine Bekenntnisschrift verfasst, die berühmte Ratio Fidei. Also bitte zu unterscheiden von der Ratio Scriptorum, die ich eben nannte, die von den Jesuiten verfasst wurde. Die Ratio Fidei, das Schweizer Bekenntnis Zwinglis, wurde ebenfalls präsentiert. Das heißt also, verschiedene evangelische oder jetzt kann man ja sagen verschiedene protestantische, seit 1529 verschiedene protestantische Bekenntnisse wurden vorgelegt und sie haben letztendlich in dieser aufgeladenen Situation zu einer Zersplitterung geführt, und zwar zu einer Zersplitterung des Protestantismus. Die Kluft zwischen den Religionsparteien im Reich, altgläubig, neugläubig, wurde vertieft, der Streit wurde verlagert auf eine ganz andere Ebene, also nicht mehr Religionsgespräche wie in Marburg spielt eine Rolle weiterhin, sondern der Reichstag spielte jetzt plötzlich eine Rolle. Auf dem Reichstag, wie gesagt, dem obersten Ständeforum, sollte weiter über die konfessionelle Zukunft, über die Situation des Protestantismus diskutiert werden. Wer jetzt gegen das Wormser Edikt war, wurde sehr schnell mit dem Diktum des Landfriedensbruches versehen, sodass das Ganze auch eine juristische Dimension bekam. Das heißt, 1530 hat sich die Situation eklatant verschärft, eklatant zugespitzt. Wenige Monate nach Ende des Augsburger Reichstages kam es zur Gegenwehr. Es haben sich die evangelischen Stände, nicht alle, aber die wichtigsten evangelischen Stände, zum Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossen, 1531. Die haben zwar gesagt, das ist eine defensive ein defensives Verteidigungsbündnis, aber wir wissen alle, es kam ja dann zum Krieg sehr bald und sie mussten in die Offensive gehen. Also jedenfalls hat sich ein Bündnis evangelischer Reichsstände gegen die altgläubige Religion Religion des Kaisers oder gegen die Religion der Altgläubigen allgemeiner ausgedrückt gewandt. Der Schmalkaldische Bund war sowas wie ein korporativer Sonderbund, der eigentlich nicht von der Reichsverfassung gedeckt war. Solche Bünde gab es öfters in der deutschen Geschichte, der Schwäbische Bund, der Schmalkaldische Bund und dann unmittelbar vor Beginn des Dreißigjährigen Kriegs die Union und die Liga. Das waren ja alles Bünde von Ständen, die sich zusammengefunden haben, um gegen etwas zu protestieren. Also 1531 wird ein Bündnis geschmiedet, was noch sehr relevant wird. Da werde ich gleich zu kommen. Denn einen ganz kleinen Augenblick müssen wir eine dritte Ebene betrachten, neben dem Territorium Ad 1 und neben den Reichstaaten Ad 2. Muss jetzt der Blick gerichtet werden auf die sogenannte Außenpolitik, denn der Kaiser wurde plötzlich, also Karl V., abgehalten, sich intensiv mit den Religionsstreitereien auseinanderzusetzen. Die Türken griffen an. Es gab die berühmten Türkenkriege seit dem 15. Jahrhundert, die Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich. Es gab wiederum Scharmützel, Auseinandersetzung, vor allem eben die Gefahr des Türkenkrieges war eine bedrückende und zwang den Kaiser zur Mäßigung in der Religionsfrage. Er konnte nicht mehr so offensiv auftreten und es wurde ein Geschäft gebildet. Er brauchte Hilfe, er brauchte Steuergelder, um Krieg gegen die Osmanen führen zu können. Die berühmte Türkenhilfe, die dann auf allen Reichstagen des 16. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat, die tritt nun auf den Plan und für die Türkenhilfe musste der Kaiser freie Religionsausübung gewähren. Also das war jetzt sozusagen ein Mechanismus, der in den 1530er Jahren griff, nachdem vieles geschehen war in den 1520er Jahren an Institutionalisierung, an Verdichtung. Jetzt treten außenpolitische Schwierigkeiten für die Dynastie der Habsburger, also die Kaiserdynastie, auf, freie Religionsausübung für die evangelischen Stände gegen die, das Gewähren von Steuern, das Gewähren der sogenannten Türkenhilfe, wie es in den Quellen ja auch heißt. Glaubensfreiheit gegen Türkenhilfe, eine klassische Formel, die auf den Reichstagen dann immer wieder auch von den Reichsständen gebracht wurde. Denn erstmals war damit verbunden die Duldung des der Ketzerei verurteilten Protestantismus im Reich. Das muss man sich vor Augen halten. Hier wurde eine Tür geöffnet, die vielleicht zu einem friedlichen Ausgleich hätte führen können. Man muss sagen, Kaiser Karl V. hat Versuche in diese Richtung gemacht, indem er Religionsgespräche initiiert hat, indem über das ein mögliches Konzil gesprochen wurde, was einberufen werden sollte, um die Glaubensfrage zu lösen. Es wurde viel zu spät einberufen, nämlich das Trienter Konzil, erst 1545 und das hat bis 1563 gedauert. Während also diese Auseinandersetzungen auf der dritten Ebene, wenn Sie so wollen, der europäischen Ebene, der Interdependenz von Innenpolitik und Außenpolitik stattfand, wurde in Genf ein neues, wenn Sie so wollen, drittes Zentrum der Reformation des Protestantismus eröffnet, nämlich von Jean Calvin, oder wir Deutschen sagen ja Johannes Calvin, der Calvinismus in Genf, der 1540-41 folgende dann dort Platz griff und ein neues Kirchenwesen ebenfalls auf Gemeindebasis aufgerichtet hat und ausdifferenziert hat. Da spielte Zürich eine große Rolle, also jedenfalls der Genfer Calvinismus, der ja dann ausstrahlte nach Europa. Denken Sie an die Hugenotten in Frankreich, an die Calvinisten in den Niederlanden, an die Calvinisten in Schottland, aber auch an die Calvinisten in Ungarn. Und es gab sogar Calvinisten in Litauen. Also der Calvinismus hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts immer weiter ausgebreitet und war insofern eine wichtige dritte Kraft im Spiel der verschiedenen Reformationsverläufe in Deutschland und in Europa. Ein ganz wichtiges Datum, das war ein biologisches Datum, wie man heute so schön sagt, das war der Tod Martin Luthers im Jahre 1546. Das war insofern ein einschneidendes Datum, weil Kaiser Karl V. kurz darauf den Vormarsch gewagt hat, um den Protestantismus in Deutschland militärisch zu bekämpfen, um ihn zurückzudrängen. Das Türkenproblem hatte er halbwegs gelöst mit Teilfriedensschlüssen. Jetzt ging es gegen die Opposition der evangelischen deutschen Reichsstände. Er suchte, wenn Sie so wollen, die Entscheidung in der Religionsfrage. Das war nun der Ausbruch des Spanischen Krieges 1546, 1547, der in Süddeutschland begann und an der Elbe bei Mühlberg dann die Entscheidung, der Entscheidung entgegentrieb. Dort stießen die Heere der Evangelischen mit dem Heer des Kaisers zusammen. Der Kaiser hat obsiegt in diesen Auseinandersetzungen an der Elbe. Die Anführer haben immer wieder die deutsche Ständelibertät, die Freiheiten, die Autonomie und so weiter in Flugschriften betont und das zum Fanal gemacht. Am Ende stand aber die Niederlage und die Anführer der evangelischen Ständeopposition, der Kurfürst Johann Friedrich, der Ernestiner von Sachsen und Landgraf Philipp, wurden in die Gefangenschaft geführt, in eine fünfjährige Ehrenhaft, jedenfalls in eine Gefangenschaft, wo sie politisch nicht mehr tätig sein konnten. Der eine nach Wiener Neustadt, der andere in die burgundischen Niederlande nach Oudenaarde. Also jedenfalls diese Protagonisten wurden ausgeschaltet nach 1547 und spielten keine Rolle mehr. Zunächst muss man sagen, keine Rolle mehr. Der Sieg des Kaisers über die protestantische Ständeopposition war da. Die Gefangennahme der Fürsten die Folge. Und es kam in Sachsen, weil der Herzog Moritz dem Kaiser geholfen hat, zu einem Wechsel der Kur, auch das ist wichtig, vom ernestinischen Kurfürstentum um Wittenberg und Torgau herum zum albertinischen um Dresden, Meißen und Leipzig herum. Also dieser Wechsel innerhalb der wettinischen Dynastie in der Kur von Wittenberg nach Dresden spielt für die deutsche Politikgeschichte, die Reichsgeschichte, eine große Rolle und war unmittelbar Folge der Niederlage der evangelischen Heeres an der Elbe, also der Niederlage der Schwalkaldener, wie man in der Literatur immer sagt, des Schwalkaldischen Bundes. Abgerechnet wurde auf dem sogenannten geharnischten Reichstag zu Augsburg, der dann folgte. Ich will im Einzelnen gar nicht eingehen auf die Geschehnisse dieses auch wichtigen Reichstages, sondern für uns sind die Konsequenzen wichtiger, nämlich, dass sich die Fürsten zurückgedrängt fühlten, auch Moritz von Sachsen, der zunächst an der Seite des Kaisers gekämpft hat, fühlte sich gedemütigt, weil sein Schwiegervater, Landgraf Philipp von Hessen, in der Gefangenschaft war. Also man hatte einen neuen Versuch gemacht, unter den evangelischen Fürsten eine Koalition zustande zu bringen. Das gelang auch im sogenannten Fürstenkrieg 1552. Der Kaiser wurde aus Deutschland vertrieben, er musste fliehen, er ist über gewisse Zwischenstationen dann nach Spanien geflohen und ist in dem Kloster Juste in der Estremadura in der Nähe von Madrid dann alt geworden und gestorben. Er hat für die Reichspolitik keine Rolle mehr gespielt. Jedenfalls war am Ende des Fürstenkrieges 1552 klar, dass jetzt das Tor für einen Friedensschluss groß geöffnet war. Es war übrigens, meine Damen und Herren, auch eine Erschöpfungssituation in der langjährigen Auseinandersetzung da, die, wenn Sie so wollen, 1517 begonnen hat, zunächst im Disput, dann mit militärischen Mitteln. Jetzt haben wir 1552, also mehrere Jahrzehnte später, wo die Situation da war, einen Frieden zu schließen. Und dieser Frieden, der wurde vorbereitet in Passau 1552, Und der wurde vollzogen 2,5 Jahre später in Augsburg 1555, der sogenannte Augsburger Religionsfriede. Sie sehen ihn hier angeschlagen auf einer Seite mit der Unterschrift von König Ferdinand, wenn Sie genau hinschauen. Dieser Augsburger Religionsfriede mit seinen Bestimmungen hat eine langjährige militante Phase der Auseinandersetzung zwischen der evangelischen Seite, der katholischen Seite und der Seite des habsburgischen Kaisers zu Ende geführt. Der Verhändler oder der Verhandlungsführer, besser gesagt, war nicht mehr der Kaiser, der weg war aus dem Reich, sondern sein jüngerer Bruder Ferdinand I., der den Vorteil hatte, auch Deutsch reden und Deutsch verstehen zu können. Das war bei Karl V. nicht der Fall. Der war des Französischen und des Spanischen mächtig, aber eben nicht des Deutschen. Und das hat damals mentalitätsmäßig, psychologisch, wenn Sie so wollen, schon eine große Rolle gespielt, mit wem sich die deutschen Fürsten denn eigentlich vernünftig unterhalten konnten, sodass die auch verstanden wurden und eine vernünftige Antwort bekamen. Also in Augsburg 1555 fanden die Verhandlungen ihren Abschluss. Bitte beachten Sie, ich habe Augsburg genannt, ich habe Worms genannt, ich habe Speyer genannt und jetzt 1555 wiederum Augsburg. Das sind alles Reichsstädte. Ein Reichstag konnte immer nur in einer reichsfreien, dem Kaiser sozusagen untertänigen Reichsstadt stattfinden. Das war sozusagen ein altes Gesetz, wenn Sie so wollen, ein Erfahrungswert auch. Und Augsburg hatte den Vorteil, eine paritätische Reichsstadt zu sein mit einer lutherischen Mehrheit und einer katholischen Minderheit. Und die katholische Minderheit ist vor allen Dingen von dem Haus Fugger gewährleistet worden. Die Fugger, die Bankiers des Kaisers, also das berühmte Handelshaus, der Fugger saß ja in Augsburg. Großes Palais auf der Maximilianstraße, was Sie heute noch sehen konnten, die haben die katholische Minderheit gestützt in der Reichsstadt, während die Mehrheit lutherisch war. Das war dann eine Stadt, die konfessionell, wie es so schön heißt, die als Verhandlungsort für diesen wichtigen Frieden dann auch ausgesucht wurde. Das Kernergebnis war, nach einem über 30-jährigen Kampf, nach einer großen Auseinandersetzung wurde das Luthertum oder präzise gesagt die Confessio Augustana von Wittenberg, also des Wittenberger Bekenntnisses, anerkannt. Das Luthertum wurde reichsrechtlich anerkannt. Es war eine juristische Dimension in die Religion, in die Konfessionsgeschichte hineingekommen. Also die Wittenberger Konfession, die CA, die wurde anerkannt und war nunmehr die Grundlage des Luthertums und das Luthertum selber als, wenn Sie so wollen, große zweite Konfessionskirche wurde nunmehr unter Rechtsschutz gestellt, wurde juristisch anerkannt. Es wurde ein neues System der konfessionellen Koexistenz im Reich etabliert, die Altgläubigen auf der einen, die Neugläubigen auf der anderen Seite. Das Nebeneinander von Katholiken und Protestanten war nach einem langen Weg ins Ziel gekommen, 1555. Vor allen Dingen hat das Reich, also das Heilige Römische Reich deutscher Nation, darauf verzichtet, die Konfessionseinheit wiederherzustellen. Das war ja zunächst einmal das Ziel Karls V., das zu betreiben und durchzusetzen. Das misslang. Das bedeutete aber auch, dass es eine endgültige Niederlage für die universalistische Kaiser- und Reichsidee des Mittelalters gegeben hat. Die wurde hier, wenn Sie so wollen, notifiziert 1555. Der Religionsfriede war nicht mehr und nicht weniger als das Dokument des Einbaus der Reformationsbewegung in die Reichsverfassung. Das war sehr wichtig, denn die Reichsverfassung bot den juristischen Schutzschirm auch über die Welt der Konfessionen, über das System der Konfessionen, und das Luthertum wurde jetzt dort integriert. Ganz kurz nur das Jus Reformandi, was Sie immer lesen, was auch heute eine Rolle spielt bei 500 Jahren Wittenberger Reformation, war das Reformationsrecht was nur den weltlichen Landesherren zugestanden war. Das ist nicht den geistlichen Landesherren. Die weltlichen Landesherren, also der Landgraf von Hessen oder der Herzog von Mecklenburg, die hatten das Recht, die Konfession zu bestimmen und damit auch die Konfession ihrer Untertanen zu bestimmen. Das bedeutete das Jus Reformandi. Gleichzeitig wurde das Jus Emigrandi implantiert, erlassen also in diesem Augsburger Religionsfrieden, die Gläubigen, die sich nicht mit der Konfession des Landesherrn identifizieren konnten, hatten das Recht auszuwandern. Das hört sich gut an, aber es war sehr schwierig in der Realität, weil das mit Abgaben und mit Steuern und leibeigenen Bindungen an die Scholle bei Guts- und Grundherren verbunden war. Aber immerhin, die Migrationsforscher, gerade hier in Osnabrück spielt das ja eine große Rolle, denken Sie an das IMIS hier in Osnabrück, die sehen gerne in dem Jus Emigrandi eine Sternstunde, eine erste große Stunde des Migrationsrechts in der deutschen Geschichte. Ein letzter wichtiger Punkt möchte ich noch nennen, der sogenannte geistliche Vorbehalt, das Reservatum Ecclesiasticum auf Latein, also der geistliche Vorbehalt, der die Papstkirche, der die katholische Kirche geschützt hat, mit der Klausel, dass kein geistlicher Herr, kein Bischof, kein Erzbischof übertreten kann in eine andere Konfession oder gar die evangelische Konfession einführen kann in seinem Territorium. Damit wird die Papstkirche, die katholische Kirche geschützt durch diesen geistlichen Vorbehalt. Aber der Kampf um den geistlichen Vorbehalt im sogenannten konfessionellen Zeitalter, was dann nach dem Augsburger Religionsfrieden kam, der führte cum grano salis in den 30-jährigen Krieg. Man hat sich nämlich nicht einigen können dann über die Bestimmungen des Friedens von Augsburg 1555. Das Luthertum war zwar reichsrechtlich anerkannt, aber es gab eine ganze Reihe von Nebenordnungen, die umstritten waren, unter anderem der Schutz für die Altgläubigen, der sogenannte geistliche Vorbehalt. Ich komme zum Ende, meine Damen und Herren. Was können wir festhalten, wenn wir das Jahr 1555 in den Blick nehmen? Es war ein komplizierter Kompromiss, der dort zustande kam in allen Verhandlungen. Ein komplizierter Kompromiss, aber mit Konsenskompetenz der Beteiligten, also Ferdinand der König war beteiligt, der Kurfürst August von Sachsen war beteiligt, der Herzog Christoph von Württemberg war beteiligt, also ganz markante, originelle Köpfe, wenn Sie so wollen, des Katholizismus und des Protestantismus, die haben in Augsburg diesen Frieden herbeigeführt. Wichtig war, dass das Ende der Rechtlosigkeit für die neue evangelische Konfession im Reich beseitigt wurde. Die Gewährleistung des Nebeneinanders wurde durchgesetzt und die weitere Ausdehnung des protestantischen Bekenntnisses wurde ebenfalls gebannt. Und, meine Damen und Herren, für die Säkulargeschichte sehr wichtig, wir haben sehr vieles über Kirche, Konfession und so weiter gehört, für die Säkulargeschichte war wichtig, dass ein kaiserlicher, habsburgischer Absolutismus verhindert wurde, der ja durchaus im Raum stand. Karl der V. wollte ja einen kaiserlichen Universalismus, wie Friedrich II., der große Staufer, der Kaiser im Mittelalter, das schon einmal gewollt hatte, von Palermo, von Sizilien aus durchsetzen, und er ist gescheitert damit. Die Monarchia Universalis war der entscheidende Begriff, was er durchsetzen wollte, also die Verhinderung eines kaiserlichen Absolutismus. Und damit im Umkehrschluss wurde durchgesetzt die Sicherung einer föderativen Ordnung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, einer föderativen reichsständischen Ordnung, Kaiser und Reich, also das Territorialitätsprinzip, wie wir Historiker das nennen, das wurde befestigt im Augsburger Religionsfrieden. Das war für die Säkulargeschichte und die Profangeschichte, sagen auch manche, sehr, sehr wichtig. Der Hauptnutznießer der Reformation neben der Kirche und neben der Ausprägung des evangelischen Bekenntnisses, meine Damen und Herren, war, wenn Sie so wollen, der frühmoderne Staat, die Fürstenobrigkeit, die gestärkt wurde, der Territorialismus im Reich, der gestärkt wurde. Das sind alles Errungenschaften, die aus dem späten Mittelalter in die frühe Neuzeit hinein transplantiert wurden, und die Reformation hat diese Entwicklung verdichtet, hat diese Entwicklung weiter verhärtet. Es gibt sogar die These, die bei uns diskutiert wird im Fach, dass das Kaisertum gleichsam territorialisiert wurde, weil die Stände so eine ungewöhnlich große Macht durch die Reformation erhielten, vor allen Dingen die Lenker und Leiter der Reformation. Die Ausstrahlungskraft der Reformation für die weitere deutsche und europäische Geschichte war gegeben konfessionell, sie war kulturell gegeben und sie war auch politisch gegeben. Ich interpretiere diese Zeit immer als eine Zeit der großen Innovation, eine Zeit der großen Akteure, der Gestalter, die beherzt, sehr mutig die Dinge in die Hand genommen haben und zu Ende geführt haben. Es sind neue Strukturen gebildet worden. Vielleicht können Sie sich ja die schöne Formel prägen, die man gut behalten kann. Figuren und Strukturen waren wirksam, gerade und ganz besonders im Zeitalter der Reformation, die den weiteren politischen und kirchlich-konfessionellen Prozess gelenkt haben und dann auch begleitet haben. Es brach dann nach 1555 eine Friedenszeit ein im Zeichen der deutschen Spätrenaissance. Viele Jahrzehnte waren in der Tat vom Frieden begleitet, obwohl es immer wieder neu schwierig wurde, den Konsens unter den Konfessionen herzustellen und zu erhalten. Es gab Verhärtungen und um 1600 herum hat dann ein sogenannter konfessioneller Antagonismus, Heinz Schilling würde vom konfessionellen Fundamentalismus reden, wieder Platz gegriffen, der dann mit anderen Voraussetzungen und anderen politischen und auch kirchlichen Figuren in den 30-jährigen Krieg hineingeführt haben. Es wäre schön, wenn Sie sich am Ende meines Vortrags behalten könnten, dass gerade die Reformationszeit mit ihrem weichenstellenden Charakter sehr wichtig war für den weiteren Gang der deutschen und auch der europäischen Geschichte. Im Grunde müsste ich jetzt einen Vortrag über die Hugenotten, die Niederländer, die Schotten, die Ungarn und die Polen-Litauer anfügen. Aber mit Blick auf die Uhr wollen wir das, glaube ich, für heute mal sein lassen. Ich darf Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was über die Rampe gebracht habe. Vielen Dank.